ARD.
Für uns als Kompaktmagazin ist der gestrige Tag ein Riesenerfolg gewesen. Es war der Sieg von David über Goliath, der Demokratie über die Diktatur. Kurz und gut, es war der Sieg von Kompakt über Nancy Faeser.
Man könnte ja meinen, so mitten im Sommer und mitten in den Ferien ist wirklich gar nichts mehr los in der Politik. Aber ganz so ist es nicht in Brandenburg. Einerseits läuft natürlich der Landtagswahlkampf, aber vor allen Dingen wird auch im Sommer weiter Politik gemacht in Brandenburg. Vielleicht nicht im Landtag und vielleicht nicht so in der Intensität wie vor der Sommerpause, aber dafür werden auch ganz andere Themen raufgespült. Zum Beispiel durch die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts diese Woche. Demnach darf nämlich das rechtsextreme Magazin Kompakt vorerst weiter erscheinen, obwohl die Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD es ja gerade erst verboten hatte. Ziemlich erfreut über diese Gerichtsentscheidung zeigte sich deshalb diese Woche Brandenburgs AfD-Spitzenkandidat Hans-Christoph Berndt gemeinsam mit dem Kompakt-Chef Jürgen Elsässer, ihn haben wir auch gerade gehört, und beide forderten daraufhin sowohl die Bundesinnenministerin Nancy Faeser als auch den Brandenburger Verfassungsschutzchef Jörg Müller zum Rücktritt auf. Gegen einen Rücktritt von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hätte so manch ein Brandenburger Krankenhauschef wahrscheinlich auch nichts. Der war diese Woche in Eberswalde zu Besuch, um sich ein Bild zu machen, was seine geplante Krankenhausreform denn bedeuten könnte, zum Beispiel für die Krankenhäuser in Brandenburg. Und auch der Tesla-Chef Elon Musk hat diese Woche wieder auf sich aufmerksam machen wollen. Wir kümmern uns heute allerdings lieber um das, was wirklich wichtig ist für die Region. Und das ist weniger Musk als das Tesla-Werk in Grünheide. Und damit herzlich willkommen zur Spreepolitik, sagt Amelie Ernst. Starten wir mit einem Thema, das nicht nur bundespolitisch für Wirbel gesorgt hat diese Woche, sondern auch hier bei uns in Brandenburg. Nach nur einem Monat hat nämlich das Bundesverwaltungsgericht am Mittwoch das von Bundesinnenministerin Nancy Faeser verfügte Verbot des rechtsextremen Magazins Kompakt im Eilverfahren vorläufig ausgesetzt. Und diese vorläufige Entscheidung strahlt natürlich auch nach Brandenburg aus. Denn in Falkensee hat das Magazin seinen Sitz und da wohnt auch Jürgen Elsässer, der Herausgeber des Magazins Kompakt. Der wiederum ist ziemlich eng mit dem Vorsitzenden der AfD-Landtagsfraktion und ihrem Spitzenkandidaten Hans-Christoph Berndt. Und quasi folgerichtig gab es nach der Gerichtsentscheidung am Donnerstag dann auch gleich eine gemeinsame Pressekonferenz. Und die hat mein Kollege Thorsten Südow verfolgt. Hallo Thorsten.
Hallo Amelie.
Ja, was war denn das für eine Atmosphäre bei der Pressekonferenz AfD und Kompakt zusammen und wie haben die dort die Gerichtsentscheidung kommentiert?
Ich habe das so wahrgenommen als eine Mischung aus Genugtuung, Siegesgefühl, Triumph auf dieser gemeinsamen Pressekonferenz der AfD-Landtagsfraktion mit dem Kompaktchef Jürgen Elsässer mitten im Brandenburger Landtag. Schulter an Schulter präsentierten sich Elsässer und Landtagsfraktionschef Hans-Christoph Berndt. Die Gerichtsentscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes sei ein Riesenerfolg für das Kompaktmagazin, sagte Elsässer. Und dann sprach er aus meiner Sicht schon gleich sehr verachtend über das demokratische Gefüge in der Bundesrepublik. Es sei der Sieg des Volkes über das Regime gewesen. Welches Regime? Die Bundesregierung ist demokratisch gewählt vom Bundestag, die ja wiederum ist von uns allen gewählt worden, die daran teilgenommen haben.
Also da kommt wieder dieser ganze Sprachduktus quasi, der auch sonst teils auf AfD-Veranstaltungen zu hören ist, ne?
Ein sehr verachtender Duktus, eine sehr verachtende radikale Sprache, wie ich finde. Dabei war das alles ja wirklich erst eine Eilentscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes, noch kein Hauptsacheverfahren. Das Gericht hat ja auch sehr wohl erklärt, dass Kompaktinhalte in aggressiver, kämpferischer Weise gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung hier im Land gerichtet sind. Sehr, sehr scharfe Worte gab es auch vom Landtagswahlspitzenkandidaten der AfD, Hans-Christoph Berndt. Er forderte die Ablösung des Leiters des Verfassungsschutzes der zuständigen Abteilung hier in Brandenburg, das ist Jörg Müller. Unter seiner Leitung habe es angeblich von Beginn an eine Verfolgungsjagd gegen das Kompaktmagazin gegeben, schon mit der Einstufung als gesichert extremistische Bestrebung vor 3 Jahren. Das sei jetzt vor Gericht zusammengebrochen. Keinen Tag länger dürfe Müller mehr Leiter des Brandenburger Verfassungsschutzes sein.
Also diese ganze Erzählung, das ist kein rechtsextremes Magazin und überhaupt gibt es kaum Rechtsextremismus in Brandenburg oder gar keinen, das wurde auch da wieder so transportiert wahrscheinlich.
Absolut,
ne?
Das zog sich durch die gesamte Pressekonferenz.
Vielleicht nochmal ganz konkret, warum überhaupt diese gemeinsame Pressekonferenz auch so schnell, ne, mitten in den Ferien? Welche Verbindungen gibt es da zwischen der AfD und auch speziell zwischen Jürgen Elsässer und der AfD?
Seit Jahren gibt es enge Kontakte zwischen dem rechtsextremen Kompaktmagazin und der Brandenburger AfD. Wir kennen die Informationsstände zum Beispiel auf Parteitagen, das ist das eine. Und natürlich gibt es auch immer wieder Interviews oder Berichte, wie man das immer nennen will, über die Brandenburger AfD, auch im Kompaktmagazin und auch im Kompakt TV, was ja auch stark abgefragt wird im Internet. Die Kontakte sind da schon über Jahre sehr, sehr eng. Deutschland, den Deutschen, das war nicht nur eine Titelgeschichte im Kompaktmagazin, Politik in erster Linie für Deutsche zu machen. Das ist ja auch so eine zentrale, markige Losung, die wir jetzt immer häufiger vom Landtagswahlspitzenkandidaten der AfD von Hans-Christoph Berndt hören, wenn er sie in die Menge ruft. Keinesfalls jetzt also gemeinsam, sondern Ausgrenzung von denen, die aus seiner Sicht nicht deutsch sind. Und ich denke, noch ein Punkt der Zusammenarbeit, Kompakt AfD, die Brandenburger AfD wollte im Wahlkampf eine Bühne von Kompakt nutzen. Ob das jetzt alles noch klappt, das ist unklar. Man weiß nicht, wann zum Beispiel das Innenministerium wirklich innerhalb der nächsten Woche alle Beschlagnahmen Dinge wieder zurückgibt.
Also wirklich eine reale Bühne, ja? Eine Veranstaltungsfläche.
Eine Veranstaltungsbühne, die man also von Marktplatz zu Marktplatz bringen kann. Und sehr erfreut, sagte Hans-Christoph Berndt, durch die Spenden, die unmittelbar nach dem Kompaktverbot bei der AfD eingegangen seien, sei die AfD jetzt selbst in der Lage gewesen, eine eigene Wahlkampfbühne aufzubauen, mit der man von Ort zu Ort ziehen werde im Wahlkampf. Also da gibt es schon sehr, sehr enge, nicht nur gedankliche, sondern auch einfach personelle
logistische. Finanzielle Verbindungen. Offensichtlich dann auch, dass man sagt, man kann voneinander profitieren. Ne?
Verbindungen aufeinander, genau.
Form. Welche Reaktion gab es denn sonst in Brandenburg auf diese vorläufige Aufhebung des Kompaktverbots?
Machen wir uns nichts vor, niemand ist wirklich glücklich über das aufgehobene Verbot gegen das Kompaktmagazin, wenn man also die anderen im Landtag vertretenen Parteien befragt. CDU-Spitzenkandidat Jan Redmann sagt, Bundesinnenministerin Nancy Faeser hätte dieses gesamte Verbotsverfahren einfach gründlicher vorbereiten müssen. Das, was jetzt passiert, eine mutmaßliche Stärkung wieder der lachenden Kompaktverantwortlichen, das stärke nicht das Vertrauen in den Rechtsstaat. Von der SPD hören wir, in der Hauptsache ist ja das Verfahren noch gar nicht entschieden. Es bleibe dabei, dass auch das Gericht festgestellt habe, dass Kompakt schon in aggressiver Weise gegen unsere demokratische Grundordnung vorgehe. Und jetzt gilt es darum, sich verstärkt inhaltlich überhaupt im Wahlkampf mit der AfD auseinanderzusetzen. Themen gäbe es ja doch genug. Und von Linken und Bündnis 90 Die Grünen hören wir, Rechtsextremismus bekämpfen. Das bleibe nach dieser Kompaktverbotsaufhebung eigentlich das Wichtige und die wirklichen Probleme im Land diskutieren und wirklich Lösungsvorschläge machen.
Und was meinst du, wird es trotzdem nochmal ein Thema im Wahlkampf sein, dieses Kompaktverbot und überhaupt die Auseinandersetzung und die ja, Entgrenzung auch der AfD Richtung rechts, rechtsextrem? Da gibt es ja quasi kaum noch Grenzen, wo man sich überhaupt abgrenzt. Wird das noch weiter eine Rolle spielen?
Dieses Pfund wird sich die AfD aus meiner Sicht nicht aus der Hand nehmen lassen. Sie wird weiterhin versuchen, diese Aufhebung des Kompaktverbotes beim Wahlkampf in den nächsten gut 5 Wochen klar für sich auszunutzen, ein Bild zu zeichnen von einer Oppositionspartei, die von staatlichen Stellen immer nur klein gehalten, behindert, eingeschränkt werden soll. Die AfD als wahrer Kämpfer für die Pressefreiheit, so geriert man sich ja oder versucht das auch bei den Veranstaltungen unter die Menschen zu bringen. Auf jeden Fall wird die AfD, denke ich, das als Ermutigung begreifen, weiterhin mit ganz, ganz scharfen Tönen im Wahlkampf an den Start zu gehen.
Thorsten Südow war das über die Brandenburger Reaktion auf die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, wonach eben das rechtsextreme Magazin Kompakt doch vorläufig weiter zugelassen ist. Danke dir.
Gern.
Ja, und dann gab es noch prominenten Besuch diese Woche in Brandenburg, nämlich in Eberswalde. Da war am Donnerstag der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD zu Besuch, um sich im Werner-Forstmann-Klinikum mal zu informieren über die Situation im Allgemeinen und natürlich über die Krankenhausreform, die er ja plant, im Besonderen. Und natürlich ging es um die Frage, ob kleine und mittelgroße Kliniken wie auch das Forstmann-Krankenhaus mittelfristig überhaupt überleben können, wenn doch vor allen Dingen, Fragezeichen, große Häuser, Fragezeichen, gefördert werden sollen. Mit dabei bei dem Termin war mein Landespolitikkollege Nico Hecht. Hallo Nico.
Hallo.
Wie wurde Herr Lauterbach denn da so empfangen in Eberswalde? Jetzt wurde ja viel diskutiert schon, Krankenhausreform, Krankenhäuser haben Angst. Kam das da auch rüber oder war das ein sehr, sehr herzlicher, sehr, sehr freundlicher Empfang?
Naja, er war erstmal zweifach. Draußen auf der Straße gab es eine kleine Demonstration von Leuten, die ihn verantwortlich machen für eine verfehlte Corona-Politik in ganz Deutschland. Innen drin war es sehr viel herzlicher, weil das Haus in Eberswalde, das ist schon eins, das ist so prädestiniert für seine Reform. Und von daher war man schon sehr froh, hat man auch so deutlich gemacht, dass er er mal da ist, dass er mit ihnen bespricht, wo führt das hin, wo gibt es Verbesserungen. Und darüber war man in Eberswalde durchaus auch dankbar.
Warum ist das Forstmann-Klinikum schon so prädestiniert? Ist das so ein Vorzeige-Lauterbach-Krankenhaus am Ende dann, weil das genau das macht, was er will?
Das geht auf jeden Fall dahin. Das ist ja ein Schwerpunktkrankenhaus mit viel spezialisierter Versorgung schon jetzt. Und das ist ja praktisch so ein Haus, das der Herr Lauterbach voranbringen will. Und das ist ja sein großer Plan, dass spezialisierte Krankenhäuser eben im Moment so sehr von der aktuellen Finanzierung unter der leiden. Ne? Also es gibt eine Finanzierung im Moment nach Fallpauschalen und abgerechnet wird also, wie viele Fälle ich behandle und nicht wie viel Technik ich vorhalte, wie viel Expertise ich vorhalte, wie viel teure Materialien ich kaufe. Jeder kriegt dasselbe, egal auf welchem Qualitätslevel ich behandle. Und spezialisierte Kliniken könnten dann nach der Reform davon profitieren, weil er einfach die Finanzierung umstellt zu mehr Vorhaltekosten und dann, wenn ich mehr vorhalte, kriege ich es besser bezahlt.
Und Forstmann ist schon spezialisiert in bestimmten Bereichen offensichtlich.
Genau, in vielen Bereichen ist das schon spezialisiert bei der Schlaganfallbehandlung, bei der Onkologie. Wir haben uns gestern auch eine neue Stroke-Einheit angeguckt. Das ist viel Technik, die dann eben auch dafür sorgt, dass man auch schnell versorgt wird. 30 Minuten bei einer verstopften Arterie hat die Ärztin dort vorgeführt. Das ist wirklich ein gutes Maß.
Jetzt gibt es im Moment noch, muss man sagen, 66 Krankenhausstandorte in Brandenburg. Wie viele, ist natürlich die Kernfrage, werden davon langfristig bleiben nach dieser Reform?
Hier bei uns im Land will natürlich jeder, dass alle Standorte erhalten bleiben, weil man das in dem Flächenland auch braucht. Wir haben ja praktisch in den 90er Jahren schon so eine Strukturbereinigung mal hinter uns gebracht, wo wir, glaube ich, 73 oder 75 Krankenhäuser hatten. Jetzt gibt es 66 Standorte, 54 Krankenhäuser. Also da ist eigentlich kaum mehr Platz, dass da was wegbrechen könnte. Das Problem ist, dass mit der Reform Herr Lauterbach und sein Ministerium Vorgaben machen möchte, was für die Betreibung, für das Angebot von Behandlungen eben vorgesehen sein muss. Ja, die Technik, welche Technik man vorhalten muss, welche Ärzte man vorhalten muss, welches Personal. Und das geht praktisch darüber hinaus, was Kliniken gerade im ländlichen Bereich in Brandenburg leisten können. Und deswegen stehen eine ganze Menge dieser Kliniken jedenfalls aus Sicht der Brandenburger Verantwortlichen ziemlich unter Druck. Bei der Krankenhausgesellschaft ist man enorm alarmiert. Detlef Troppens, der Vorstandsvorsitzende der Landeskrankenhausgesellschaft, hat am Anfang des Jahres gesagt, vielleicht sind das sogar in etwa 30% der Kliniken, also das wären mehr als 20, die dann zumindest in Gefahr sind, Abteilungen schließen zu müssen.
Weil sie da eben nicht spezialisiert genug sind und eben nur
genau.
so ein Basisangebot haben.
Genau,
quasi.
Weil das sind kleinere Kliniken, die jetzt schon weniger Fälle zu behandeln haben. Sie kriegen einfach nicht mehr Leute rein, weil sie halt in dünn besiedelten Regionen ihre Arbeit verrichten. Und über diese Fälle im Moment bekommt man ja noch Geld, verdient man noch Geld. Das heißt, im Umkehrschluss, das ist eine Spirale. Du kannst auch nicht viele Ärzte anstellen, brauchst aber später viele Ärzte, um zugelassen zu werden. Du musst viel Technik vorhalten, kannst aber jetzt nicht viel Technik zulegen. Also das ist so die Spirale, wo sich die Gefahren auftun.
Was wird sich noch ändern für die Brandenburger Krankenhäuser? Also es wird genauer geguckt werden, wie viele Fälle sind es und wie spezialisiert ist eine Klinik und wer hat Technik angeschafft? Was wird noch passieren?
Genau. Die Folge davon ist genau das, was Karl Lauterbach ja möchte. Er möchte mehr Spezialisierung und das führt am Ende zu mehr Zentralisierung. Also wenn wir jetzt gerade am Beispiel in Eberswalde das mal durchexerzieren, dann sagt Herr Lauterbach, gut wäre es für das Krankenhaus, für das Forstmann-Krankenhaus in Eberswalde, wenn da mehr wegen der Spezialisierung mehr Fälle behandelt werden würden, nicht so viele in den Krankenhäusern ringsherum. Das heißt, eigentlich möchte er in Eberswalde mehr, weil die Qualität der Behandlung da schon besser ist. Aber dann heißt das im Umkehrschluss weniger Fälle für die Krankenhäuser ringsherum. Und dann kann man sich vorstellen, weniger Fälle, noch weniger zu tun. Und dann ist man bald in der Situation, dass man bestimmte Behandlungen nicht mehr anbieten kann.
Ja, und dann heißt es aber eben auch, dass man für den Schlaganfall dann doch nach Eberswalde fährt, wenn es dann so ist. Auch wenn er dann schnell dort behandelt wird, muss man aber auch erstmal schnell nach Eberswalde kommen.
Ganz genau. Für die Patienten heißt das dann, dass da durchaus im Raum steht, längere Wege, längere Wartezeiten vielleicht auch, weil das ist ja jetzt auch schon in Brandenburg ein großes Thema. Wann kriege ich überhaupt einen Termin beim Arzt, aber auch im Krankenhaus? Und das sind Sachen, die jetzt im Raum stehen, dass sich das eher verschlechtert, wenn man nicht besser organisiert.
Jetzt ist natürlich auch Wahlkampf mitten im Sommer hier bei uns in Brandenburg. Inwiefern wird das Thema Krankenhäuser, auch Krankenhausreform, da eine Rolle spielen oder spielt es überhaupt schon eine Rolle?
Das spielt, glaube ich, eine ganz große Rolle, wobei sich aber die Ideen der Parteien dazu nicht besonders groß unterscheiden. Also alle haben das auf dem Zettel, jeder möchte alle Krankenhausstandorte erhalten. Andererseits ist es auch für die Wähler ein großes Thema. Gab gerade frische Umfrage von der Techniker Krankenkasse, wie das aussieht. Und da haben wir einen großen Anteil, über 90% der Leute in Brandenburg sagen, das ist ihnen ein ganz, ganz wichtiges Thema. Dabei ist dann auch deutlich, dass umso älter die Leute werden in Brandenburg, umso wichtiger ist ihnen das. Das kann man auch verstehen. Also das ist ein großes Thema im Wahlkampf. Jeder möchte da mit punkten. Die Unterschiede im Programm sind marginal.
Und das werden wir deswegen auch natürlich besonders im Blick behalten, dieses Thema und wie es weitergeht mit den Brandenburger Krankenhäusern. Auf den Stand gebracht hat uns erstmal unser Kollege Nico Hecht. Danke dafür.
Gerne.
Ja, und dann gibt es noch ein Thema, das uns schon öfter beschäftigt hat an dieser Stelle und das eben auch weiterhin für Schlagzeilen sorgt in Brandenburg. Es geht um Tesla und um den Tesla-Chef, den derzeit reichsten Menschen der Welt, Elon Musk. Der scheint nicht nur der reichste Mensch der Welt zu sein, sondern auch der größte Fan von Donald Trump. Den hat er diese Woche nämlich auch wieder nach Kräften unterstützt im Wahlkampf, unter anderem mit einem Interview oder man könnte auch sagen mit einer kleinen Show auf der Plattform X. Das alles interessiert uns hier in Brandenburg allerdings nur am Rande. Viel wichtiger ist natürlich, wie sich das Tesla-Werk in Grünheide so entwickelt und vor allen Dingen auch der Wasserhaushalt in der Region. Über all das bestens informiert ist mein Kollege Andreas Oppermann aus unserem Studio in Frankfurt und mit ihm spreche ich jetzt. Hallo Andreas.
Hallo Amelie.
Ja, fangen wir erstmal an mit dem Wasser und natürlich mit dem neuen Ärger, den es da offenbar gibt rund um Tesla. Der Verein für Natur und Landschaft Brandenburg hat Strafanzeige gegen den zuständigen Landrat im Kreis Oder-Spree gestellt, gegen Frank Steffen. Der soll nach einem Kontrollbericht zum Grundwasser bei Tesla nicht gehandelt haben und die Gefahren sogar kleingeredet haben, obwohl laut Bericht da Giftstoffe im Wasser gewesen sein sollen. Was ist genau da dran?
Ja, es geht tatsächlich um Giftstoffe. Es sind Giftstoffe, die entstehen, wenn Wurzelreste verfaulen. Und dann setzt sich dieser Giftstoff, der dabei entsteht, ab und geht natürlich auch ins Wasser. Das ist bei Tesla offensichtlich passiert. Das bestätigen sowohl Tesla als auch die untere Wasserbehörde. Es ist aber bei weitem nicht in dem Ausmaß passiert, wie es zu erwarten gewesen wäre, wenn nur die Bäume gefällt worden wären. Tesla hat auch eine ganze Schicht Erde abgetragen und dadurch das potenziell verfaulbare Material ganz stark abgetragen. Deshalb sagen sowohl Tesla als auch der Landkreis und die untere Wasserbehörde ist der Teil des Landkreises. Da ist nichts passiert, was gefährlich wäre. Und das sieht auch der Wasserverband Strausberg-Erkner so. Dennoch gibt es diesen erhöhten Wert und es gibt auch immer wieder Formen von Berichterstattung in der Region, die suggeriert haben, dass da etwas Gefährliches passiert sei. So, und die Bürgerinitiative hat das zum Anlass genommen, Strafanzeige zu stellen. Herr Steffen sieht dem sehr gelassen entgegen, ist zu jeder Kooperation bereit. Und mit den Menschen, mit denen wir gesprochen haben, die sich rund um das Thema Wasser sehr beschäftigen, die kommen eben zu dem Schluss, ja, es ist ein temporäres Ereignis, das mit dem Verfaulen dieser Wurzelreste zu tun hat und danach ist das vorbei. Es kam sogar heraus, jetzt, dass das Grundwasser, das unter dem Tesla-Gelände durchfließt, sauberer hinten rauskommt, als es vorne reinfließt. Das zeigen die Messwerte, die erhoben werden, regelmäßig nach den Auflagen des Landesbundesamtes von einer von Tesla beauftragten und finanzierten Firma, die wiederum aber ständig von der unteren Wasserbehörde kontrolliert wird. Und bei einer solchen Kontrolle war ein Kollege von uns vom RBB mit Kamera neulich sogar dabei und konnte das auch alles ganz genau beobachten.
Also dem ist auch zu trauen. Das sind nicht irgendwelche sozusagen Vorführmessungen, wo man dann sagt, hier alles super und dann morgen sieht es wieder anders aus.
Nein, diese Messungen werden ständig kontrolliert. Sie stehen auch zum Beispiel dem Wasserverband Strausberg-Erkner zur Verfügung. Und wer will, kann diese Daten einsehen über das Landesumweltamt oder die untere Wasserbehörde.
Du hast es gerade schon angedeutet, das Wasser kommt offenbar sogar sauberer raus aus dem Werk als rein. Ihr habt es euch nochmal genauer angeguckt, diese ganze Geschichte mit dem Wasserhaushalt. Da wird immer noch viel drüber diskutiert. Was ergibt sich da jetzt im Moment insgesamt für ein Bild? Also wie schädlich ist Tesla für den Wasserhaushalt in der Region?
Also das Grundwasser, das bei Tesla an der Ostseite einfließt und auf der Westseite des Werksgeländes wieder ausfließt, und mit 25 Messstellen rund um das Gelände und auf dem Gelände gemonitort wird, scheint in einem besseren Zustand auf der anderen Seite herauszukommen. Der Wasserverband Strausberg-Erkner hat schon, bevor Tesla sich angesiedelt hat, die Wasserfassung, die sie in Hohenbinde, also ein paar Kilometer westlich des Tesla-Geländes haben, nach Osten verlegen wollen. Daran halten sie auch fest und sie sehen auch keinen Grund, das nicht zu tun, weil sie der Meinung wären, dass jetzt durch Tesla eine besondere Gefährdung dieses Grundwassers eintritt. Also das ist ein Befund, und den man einfach auch, glaube ich, langsam mal zur Kenntnis nehmen muss. Tesla hat Grundwasserversickerungsbecken für das gesamte Gelände, für alle Dächer. Alles, was dort an Regenwasser niederkommt, wird versickert, kommt im Grundwasser an. Und das ist jetzt tatsächlich ein Paradoxon, weil dort keine Bäume mehr stehen, kommt deutlich mehr Wasser ins Grundwasser als davor. Denn die Kiefern, die dort standen, haben quasi fast alles, was dort niedergeregnet ist, auch tatsächlich wieder für ihren Wachstumsprozess verdunstet. Da wird wirklich extrem viel von Tesla gemacht. Und Experten sagen auch mehr, als sie eigentlich müssten, sogar mehr als das, was in den Auflagen teilweise festgeschrieben ist.
Jetzt habt ihr euch die Woche auch mal angeschaut, wer da eigentlich alles arbeitet inzwischen bei Tesla. Also ungefähr 12.000 Menschen sind das. Aber das ist ja offenbar nicht nur unbedingt ein Jobmotor für die Region, sondern international, muss man sagen.
Genau, es ist ein internationaler Jobmotor, aber die Internationalität wird natürlich auch durch die Großstadt Berlin schon eingespeist. Also aktuell arbeiten 150 Nationen im Tesla-Werk in Grünheide. Im vergangenen Jahr war die Zahl noch bei 120. Das ist auch schon eine ganz enorme Zahl an Nationalitäten, die dort gearbeitet hat. Es gibt internationales Anwerben, vor allem für Fachkräfte, aber es gibt natürlich auch viele einfache Jobs bei Tesla, die von Menschen ohne besondere Schulausbildung oder besondere Berufsausbildung aufgenommen werden konnten. Die Arbeitsagentur hat über 1.000 Menschen vermittelt, die aus der Arbeitslosigkeit in eine feste Beschäftigung bei Tesla gekommen sind. Und da sind auch viele Migranten dabei, viele Menschen, die entweder als Flüchtlinge hierher kamen oder in der zweiten und dritten Generation als sogenannte Gastarbeiter in Berlin schon lange ansässig waren. Ich kenne persönlich die Geschichte von Taxifahrern, ehemaligen Taxifahrern, die noch nie ein festes Einkommen hatten und jetzt nicht mehr in Neukölln Taxi fahren, sondern jeden Tag zu Tesla fahren und die Familie des erstmals ein geregeltes, festes Familieneinkommen hat. Und solche Geschichten gibt es über diese Ansiedlung eben auch ganz viele.
Und gerade von der Linken wird immer drauf geschaut hier aus Potsdam, was ist mit den Arbeitsbedingungen? Sind die Löhne fair? Gibt es prekäre Jobs, Aufstockung? Was habt ihr da gesehen?
Also was man ganz klar sagen kann, ist, Tesla möchte keine Tarifverträge und schon gar keine Tarifverträge der IG Metall, so wie sie in der gesamten Automobilindustrie in Deutschland sonst üblich sind. Aber Tesla bezahlt für die Region überdurchschnittlich gut, auch gerade was den Niedriglohnsektor angeht. Wer als Assistent in der Produktion oder als normaler Produktionsmitarbeiter einsteigt, verdient im Jahr auch an die 40.000 Euro, nach dem, was wir so hören. Und das ist tatsächlich für die Region ein wirklich gutes Gehalt. Das liegt teilweise über dem, was ein Dachdeckergeselle in Ostbrandenburg verdient. Was die Arbeitsbedingungen angeht, ist das, was wir hören. Es gibt natürlich immer wieder in so einem großen Unternehmen Dinge, die nicht ganz optimal sind, aber es wird kein Betrieb so stark kontrolliert wie Tesla im ganz Brandenburg. Und ich glaube, man kann da auch der Gesundheitsministerin vertrauen, die sagt, ihr ist nichts bekannt, was aktuell dazu Anlass gäbe, dass dort der Arbeitsschutz nicht vernünftig beachtet wird.
Zum Schluss nochmal ganz kurz zurück zu Tesla und der Politik. Also in den vergangenen Monaten haben wir ja, wie gesagt, oft gehört oder auch Kritik an der Landesregierung von der Opposition, man sei zu eng mit Elon Musk speziell. Also die Landesregierung sei da einfach auf einem besonderen Trip unterwegs, viel zu eng. Jetzt ist Brandenburgs SPD-Wirtschaftsminister Jörg Steinbach diese Woche scheinbar ein bisschen auf Distanz gegangen, indem er Musk nämlich kritisiert hat für seine Aussagen zu den rechtsextremen Ausschreitungen in Großbritannien. Da hatte Musk ja quasi Verständnis geäußert. Würdest du sagen, das ist eine Distanzierung von Steinbach oder ist das einfach was, was eigentlich keine weitere Rolle spielt?
Das ist ja schon eine wiederholte Distanzierung. Das hatten wir schon vor einigen Wochen. Da haben wir als RBB-Studio in Frankfurt Herrn Steinbach auch schon mal zu Äußerungen von Elon Musk auf Twitter befragt und da hat er uns schon was Ähnliches gesagt. Was passiert ist, man macht eine klare Trennung zwischen dem Unternehmen Tesla, das man in Grünheide befürwortet, worüber man sich freut, dass man 12.000 Industriearbeitsplätze geschaffen hat, und der Person Elon Musk. Und ich glaube, man kann es sowohl Jörg Steinbach als auch anderen persönlich sehr abnehmen, dass sie auf keinen Fall ins politische Fahrwasser von Elon Musk gezogen werden wollen. Und die potenzielle Kundschaft für diese Autos, die wird ja auch vor den Kopf gestoßen durch das, was Elon Musk auf Twitter oder heute X treibt. Das Gespräch diese Woche mit Donald Trump, dieses ja schon Heranwanzen an den potenziell nächsten Präsidenten der USA, das ist ja etwas, was diese grün-ökologisch angehauchte potenzielle Käuferschaft auch abstößt. Also Elon Musk macht mit dem, was er für seine Plattform treibt und mit seinen politischen Äußerungen, beschädigt er die Marke Tesla. Zumindest hier in Deutschland, ich glaube auch in größeren Teilen des europäischen Marktes.
Sagt Andreas Oppermann aus unserem Studio in Frankfurt. Oder er hat die Entwicklung rund um das Tesla-Werk in Grünheide im Blick. Dort wird weiter diskutiert über den Wasserhaushalt, über die Arbeitsbedingungen, aber ganz besonders auch über den Chef vom Ganzen, über Elon Musk. Danke dir, Andreas.
Bis zum nächsten Mal.
Ja, und das war sie auch schon wieder, die Spreepolitik für diese Woche mitten im August. Wenn Sie vielleicht gerade irgendwo Ihren Urlaub genießen, gar kein Problem. Auch nächste Woche bringen wir Sie hier wieder an dieser Stelle auf den politischen Stand der Dinge. Bis dahin schauen Sie sich gerne noch ein bisschen um, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Da finden Sie zum Beispiel den sehr empfehlenswerten Podcast in Polen. Da geht es um alles, was unser Nachbarland so beschäftigt. Für heute tschüss und bis bald, sagt Amelie Ernst.